Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute stellen unter ein Kapitel aus dem Alten Testament. Wir wollen fortfahren im Leben von Simson und wir kommen heute zu Richter Kapitel 15. Richter Kapitel 15. Bitte schlagen Sie das auf. Hier vorne sind auch noch Bibeln, wenn jemand nicht eine Bibel hat. Es geschah aber nach einiger Zeit in den Tagen der Weizenernte, dass Simson seine Frau mit einem Ziegenböcklein besuchte. Als er aber sagte, ich will zu meiner Frau in die Kammer gehen, da wollte ihr Vater ihn nicht hineinlassen. Denn ihr Vater sprach, ich dachte, du hast sie gewiss verschmäht. Da habe ich sie deinem Gefährten gegeben. Ist nicht ihre jüngere Schwester schöner als sie? Die soll dein sein an ihrer Stelle. Da sprach Simson zu ihnen, nun bin ich unschuldig, wenn ich den Philistern Übles antue. Simson ging hin und er fing 300 Schakale oder Füchse, je nach Übersetzung. Und er nahm Fackeln, kehrte je einen Schwanz gegen den anderen und befestigte je eine Fackel zwischen den Schwänzen. Und er zündete die Fackeln mit Feuer an und ließ sie unter das stehende Getreide der Philister laufen und zündete so die Garben an, samt dem stehenden Getreide und den Olivengärten. Da sprachen die Philister, wer hat das getan? Und da sagte man, Simson, der Schwiegersohn des Timniters, weil der ihm seine Frau genommen und sie seinem Gefährten gegeben hat. Da zogen die Philister hinauf und verbrannten sie samt ihrem Vater mit Feuer. Simson aber sprach zu ihnen, wenn ihr so etwas tut, will ich nicht eher ruhen, als bis ich an euch Rache genommen habe. Und er zerschlug ihnen Schenkel und Hüften mit gewaltigen Schlägen. Dann stieg er hinab und blieb in der Felsenkluft von Ethan. Da zogen die Philister hinauf und lagerten sich in Juda. Und sie ließen sich in Lehi nieder. Aber die Männer von Juda sprachen, warum seid ihr gegen uns heraufgezogen? Sie antworteten, wir sind heraufgekommen, um Simson zu binden, damit wir ihm antun, was er uns angetan hat. Da zogen 3000 Mann von Juda hinab zur Felsenkluft von Etham, und sie sprachen zu Simson, weißt du nicht, dass die Philister über uns herrschen? Warum hast du uns das angetan? Er sprach zu ihnen, wie sie mir getan haben, so habe ich ihnen getan. Und sie sprachen zu ihm, wir sind herabgekommen, um dich zu binden und in die Hand der Philister auszuliefern. Simson sprach zu ihnen, so schwört mir, dass ihr selbst nicht über mich herfallen wollt. Sie antworteten ihm, nein, wir wollen dich nur binden und in ihre Hand ausliefern und wollen dich bestimmt nicht töten. Und sie banden ihn mit 2 neuen Stricken und sie führten ihn von der Kluft heraus. Und als er nun nach Lehi kam, da jauchzten ihm die Philister entgegen. Da kam der Geist des Herrn über ihn, und die Stricke an seinen Armen wurden wie Flachsfäden, die das Feuer versenkt hat, sodass die Fesseln von seinen Händen fielen. Und er fand einen frischen Eselskinnbacken, und da streckte er seine Hand aus und nahm ihn, und er schlug damit 1000 Mann. Und Simson sprach, mit dem Eselskinnbacken färbte ich sie rot, mit dem Eselskinnbacken schlug ich 1000 Mann tot. Und als er diesen Ausspruch getan hatte, da warf er den Kinnbacken aus seiner Hand. Und man nannte jenen Ort Ramat Lehi, das heißt so viel wie Eselsknochenhöhe. Da er aber großen Durst hatte, rief er den Herrn an. Und er sprach: Du hast durch die Hand deines Knechtes diese große Rettung gegeben. Soll ich nun aber vor Durst sterben und in die Hand der Unbeschnittenen fallen? Da spaltete Gott die Höhlung, die bei Lehi ist, so dass Wasser herausfloss. Und als er trank, da kehrte sein Geist wieder und er lebte auf. Darum nannte er sie Quelle des Rufenden. Sie ist bei Lehi bis zum heutigen Tag. Und er richtete Israel zur Zeit der Philister 20 Jahre lang. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, das Wichtigste, das uns in diesem Kapitel des Simson-Zyklus berichtet wird, also hier in Richter 15, das ist, dass Simson in die Hände der Philister überliefert wird. Er wird ausgeliefert, überliefert. Und dieses Wort, es lässt uns erneut an unseren Heiland denken, denn er wurde ebenfalls überliefert. Und zwar in die Hände der Heiden durch sein eigenes Volk. Und genau Paralleles, genau Entsprechendes geschieht hier mit Simson. Es sind seine eigenen Leute. Es sind Menschen aus seinem eigenen Volk, die ihn fesseln und dann den Philistern diesen Unbeschnittenen ausliefern. Und nachdem wir diese formale Parallele zwischen unserem Herrn und Simson beachtet haben, wird dann nun auch der enorme Unterschied zwischen Simson und unserem Heiland offensichtlich. Denn unser Herr, nachdem er überliefert worden ist an Pilatus, da starb er für uns. Simson dagegen wird, nachdem er an die Philister ausgeliefert worden ist, vom Geist Gottes erfasst und er tötet enorm viele Philister. Und das ist ganz unzweifelhaft ein großer, ein gewaltiger Unterschied. Auch wenn es derselbe Geist ist, der sowohl in dem Sohn Gottes wirksam war, als auch in Simson. Ja, fast könnte man sagen, die auffallende Parallele zwischen unserem Herrn und Simson hat doch eigentlich nur einen Zweck, nämlich um den gewaltigen Unterschied dieser beiden deutlich zu machen. Denn ohne diese formale Parallele würden wir kaum Jesus Christus und Simson so nebeneinander setzen. Eben, dafür sind die inhaltlichen Unterschiede viel zu groß. Aber meiner Überzeugung nach stellt uns der Heilige Geist in der Person des Simson ebenso eine Art Antitypos von Christus vor Augen. Das heißt, der Heilige Geist will uns durch die berichteten Begebenheiten dieses Richters deutlich machen, dass große Fähigkeiten, gewaltige Begabungen nicht ausreichen, um das Volk Gottes zu erlösen. Dafür ist mehr nötig. Oder richtiger gesagt, dafür ist etwas anderes erforderlich und noch richtiger gesagt, dafür ist jemand anders nötig. Wenn wir von Kapitel 14 herkommen, hier zu Richter 15, dann müssen wir jetzt sagen, dass sich der Konflikt zwischen Simson und den Philistern nun immer weiter hochschaukelt. Eins gibt das andere. Ein Schlag den nächsten. Wie du mir, so ich dir, und dann setzen wir immer noch eins drauf. Nachdem Simson sauer, erbittert, von seiner eigenen Hochzeit weggelaufen war und seinen Schwiegervater, seine Frau an einen von seinen sogenannten Gefährten gegeben hatte, da kommt Simson zurück, vielleicht um die Sache wieder in Ordnung zu bringen. Nicht, und wie das so ist, wenn man etwas in Ordnung bringen will. Man nimmt ein Geschenk mit, ein Ziegenböcklein, aber da war es bereits zu spät. Der Zug, so würden wir heute sagen, er war abgefahren. Zwar bietet sein Schwiegervater ihm noch seine jüngere Tochter an, sein Argument sogar, du, die ist noch hübscher als die ältere, aber Simson ist erneut voller Wut und er ruft aus, Vers 3, dieses Mal oder nun, eigentlich dieses Mal, werde ich unschuldig sein an den Philistern, wenn ich ihnen Böses tue. Es scheint so, dass er mit dieser Formulierung, dieses Mal bin ich unschuldig, indirekt auch zum Ausdruck bringen will. Also beim Totschlagen der 30 Philister in Aschkelon, davon lesen wir in Richter 14, Vers 19, also unmittelbar vorher, da hatte er wohl kein so besonders gutes Gewissen. Aber dieses Mal, da wird sich niemand beschweren können. Jetzt bin ich nun wirklich im Recht. Und was tut Simson? Er tastet nun massiv die Nahrungsversorgung der Philister an, indem er ihr Ackergebiet mit 300 Füchsen oder Schakalen verwüstet. Er bindet dazu immer zwei Tiere zusammen am Schwanz und klemmt zwischen die beiden Schwänze eine Fackel, die er dann anzündet. Und auf diese Weise jagt er dann die Tiere in die erntereife, in das erntereife Getreide, oder eigentlich muss er sie gar nicht jagen. Wir können uns leicht vorstellen, wie diese Tiere in Todespanik herumrennen, durch alles hindurch, was auf dem Feld steht, und ringsherum einen Brand anstiften. Nun mal ehrlich, das Erste, was uns dabei auffällt oder einfällt, ist vielleicht das Wort Tierschutz. Dann kommt unsere Bemerkung, naja, also mit dem Tierschutz war es ja wohl in jener Zeit nicht sonderlich besonders deutlich gut bestellt. Aber Vorsicht! Es gab damals zweifellos ein Band zwischen Mensch und Tier. Aber dieses betraf vor allem, vornehmlich, die Haustiere. Also wir würden heute sagen, das Vieh, Kühe, Schafe, Ziegen. Und was außerhalb dieses Bereichs der Haustiere war, gut, das wurde dann nicht selten recht grausam behandelt. Aber bevor wir uns darüber aufregen, wie sieht es denn heute aus? Scheint es nicht heute tatsächlich sich vielfach geradezu umgekehrt zu verhalten? Denken wir einmal daran, wie man heute mit Schlachtvieh umgeht, wenn man es etwa durch halb Europa lebend karrt, ohne es anständig auch nur mit Trinken zu versorgen. Das sollte uns sehr zurückhaltend machen beim Lesen dessen, was Simson hier tut, allzu laut etwa nach dem Punkt des Tierschutzes zu rufen, vielleicht auch mit dem Bewusstsein einer angeblichen Überlegenheit. Wildtiere dagegen, nicht, nehmen wir an, da tritt irgendwo ein Bär auf, der sogar Schafe und Ziegen gerissen hat, oder regt man sich auf und ein Minister muss sogar mit Morddrohungen rechnen. Verkehrte Welt. Aber was mir wichtiger ist, lassen wir uns beim Lesen dieses Kapitels nicht zu lange bestimmen von der Frage einer eventuellen Tiermisshandlung. Denn das ist nicht das Thema in diesem Kapitel. Es ist untergeordnet einem ganz anderen Thema, und zwar dem höheren Ziel, nämlich der Befreiung des Volkes Gottes angesichts der Unterdrückung durch die unbeschnittenen Philister. Dieses Ziel, das Reich Gottes, das hat Vorrang. Ich erinnere auch in diesem Zusammenhang einmal an das, was wir in der ersten Schriftlesung hörten, aus Offenbarung 11. Wir lasen dort von zwei Zeugen auf den Straßen der großen Stadt. Das heißt von ihnen in Offenbarung 11, Vers 6, sie hatten die Macht, den Himmel zu schließen, sodass kein Regen fällt, während der Tage ihres Prophetierens, ihres Weissagens. Und sie haben, so heißt es dann weiter, Gewalt über das Wasser, dies in Blut zu verändern, zu verwandeln, um die Erde zu schlagen mit allerlei Plagen, so oft sie wollen. Nun, letzteres erinnert an Ägypten. Aber unter anderem wegen dieser Stelle hier in Offenbarung 11, und das ist nicht die einzige Stelle, kann man die Gemeinde unmöglich als umweltfanatisch bezeichnen. Natürlich zerstören Christen nicht mutwillig den Ökohaushalt. Aber ihr Lieben, auch hier muss deutlich sein, die Gemeinde Gottes weiß, sie sollte es zumindest wissen, dass es höhere Ziele gibt, nämlich das Reich Gottes, für das sie bereit ist, auch anderes aufzuopfern. Noch einmal, bitte hören wir gut, was ich sage. Ich sage, Christen dürfen sich selbstverständlich nicht durch Grausamkeit gegenüber Tieren oder durch Schludrigkeit gegenüber der Umwelt auszeichnen. Aber wir sollten auch einmal erkennen, dass Übertreibungen mit Geboten zum Tierschutz oder auch von ökologischen Ideen. Manch ein Jugendlicher ist davon sehr stark angesprochen. Eigentlich ein Kennzeichen derjenigen ist, deren Teil, wie es einmal im Psalm 17 formuliert ist, in diesem Leben ist. Christen haben höhere Ziele, das Reich Gottes. Aber zurück zu diesem Anschlag von Simson, diesem Anschlag auf die Nahrungsversorgung der Philister. Und die Philister nehmen dies wiederum als einen Rechtfertigungsgrund, um Simsons Braut, richtiger ehemalige Braut und den ehemaligen Schwiegervater, umzubringen, und zwar auf eine ziemlich grausame Weise. Sie verbrennen ihn, Vers 6. Und darauf reagiert Simson erneut mit den Worten: Wenn ihr so handelt, wahrlich, dann werde ich nicht aufhören, bevor ich mich nicht gerecht habe. Richter 15, Vers 7, und erneut fallen Tote, Vers 8. Nicht wahr, wie das so häufig ist bei Auseinandersetzungen? Der Konflikt, der lässt sich nicht mehr kontrollieren, er läuft aus dem Ruder. Aber nun kommt noch etwas hinzu. Nicht bis dahin war die Front klar. Auf der einen Seite Simson und auf der anderen Seite die Philister. Doch nun beziehen die Philister das Volk Gottes ein. Und zwar den Stamm aus Juda. Simson selbst stammte ja aus dem Nachbarstamm, also aus dem Stamm Dan. Aber sie gehen nun zu dem Stamm Juda, und damit beginnt der für das Volk Gottes nun am deutlichsten entlarvende Teil der ganzen Richtergeschichte. Denn die Judäer, sie reagieren auf die Feindschaft der Philister wie jemand eben, der aus dem Schlaf gestört worden ist. Warum, so fragen sie in Vers 10, warum seid ihr gegen uns heraufgezogen? Und die Philister, sie antworten ganz ungeniert: Um Simson zu binden und damit wir ihm antun, was er uns angetan hat. Und Simson erklärt das auch den Genossen seines Volkes, Vers 11. So wie sie mich behandelt haben, so habe ich sie behandelt. Die Fronten sind klar, die Positionen sind klar abgesteckt. Dieses Aufschaukeln, es scheint nun wirklich nicht mehr, dass man es stoppen kann. Übrigens, nicht zuletzt darum ist es notwendig, dass wir die Ermahnung Salomos beachten, der einmal sagte in Sprüche 24, Vers 29, sage nicht, wie er mir getan hat, so will ich ihm tun. Ich will dem Mann vergelten nach seinem Werk. Doch auch hier beachten wir das Wesentliche in der Auseinandersetzung. Und ich sagte das schon mehrfach, und es scheint mir tatsächlich das Zentrale in diesem ganzen Simson-Zyklus zu sein. Gott will durch diesen Streit Simsons seinem Volk deutlich machen, dass es einen gigantischen Unterschied gibt zwischen ihnen, dem Volk Gottes, und den Philistern, den Unbeschnittenen. Das Volk Gottes, es war beschnitten. Die Philister, sie waren die Unbeschnittenen. Sie standen im Bund Gottes. Darum durften sie sich niemals damit abfinden, dass die Unbeschnittenen über dieses Volk Gottes herrschten. Israel würde auf die Dauer seine Zukunft als Bundesvolk aufs Spiel setzen, wenn es diesen Gegensatz nicht mehr beachten würde und so leben würde, als gäbe es diese Antithese nicht. Und so war Israel tatsächlich gerufen, um durch das wahrlich anfechtbare Verhalten Simsons auch das Handeln Gottes zu sehen. Und ich vermute, das war für die Zeitgenossen noch schwerer als für uns. Und tatsächlich hatte das Volk Gottes ja nun große Schwierigkeiten mit Simson. Aber, und das ist das Erstaunliche, diese Schwierigkeiten lagen nun nicht auf einer Ebene, wie wir das vielleicht vermuten würden. Wir würden vielleicht auch vermuten, naja, sie hatten Probleme mit seiner Moral. Aber das war keineswegs der Fall. Das Problem, das das Volk Gottes mit Simson hatte, war, der lässt uns nicht unsere Ruhe. Weißt du nicht, dass die Philister über uns herrschen? Vers 11, so fragen sie Simson. Simson, das weiß doch jedes Kind. Warum weißt du das nicht? Simson, das gehört doch zu den Basisfaktoren in unserem Leben. Davon müssen wir ausgehen. Hast du es noch immer nicht gelernt, mit diesem Faktum zu leben? Eben, dass die Philister über uns herrschen? Simson, das ist doch nun wirklich kein Grund, um Widerstand zu leisten. Eher das Gegenteil. Verhalten wir uns ruhig, kooperativ oder opportunistisch, aber immerhin Ruhe bewahren. Also Simson, verhalte dich genau, wie wir das tun. Anpassen an die Situation. Und dazu kommt noch etwas. Das Volk Gottes setzt sogar noch eins drauf. Lesen wir genau Vers 11. Die Menschen aus dem Volk Gottes, die stellen die Frage, Simson, was hast du uns angetan? Begreifen wir, was diese Leute vom Stamm Juda sagen wollen? Diese Leute hatten so sehr eines im Kopf, in Ruhe gelassen zu werden, dass sie den eigentlichen Feind, die Philister, überhaupt nicht mehr wahrnahmen. Ihr Feind war eigentlich Simson. Du, Simson, hast uns das angetan. Simson, du hast das getan, dass die Philister nun böse auf uns werden und gegen uns ziehen. Die Philister, ja, die sind so, die müssen das tun. Damit müssen wir uns abfinden. Aber du hättest dich doch anders verhalten können. Ähnlich sprachen auch einst die Israeliten am Schilfmeer zu Mose und Aaron. Was habt ihr uns angetan, dadurch, dass ihr uns aus Ägypten heraufgeführt habt? Lasst uns in Ruhe. Wären wir mal in Ägypten geblieben. Eben haben wir das verstanden. Nicht der auf sie losstürmende, der sie verfolgende Pharao und sein Heer gelten dann plötzlich als die Feinde, gegen die man sich zu stellen hat, sondern Mose. Das war der Bösewicht. Mose war es doch schließlich, der mit diesem Abenteuer, da aus Ägypten auszuziehen, angefangen hatte. Wir wollten das ja eigentlich gar nicht. Doch hier. Die Israeliten, sie tun so ziemlich alles, um den Philistern zu gefallen. Bloß kein Ärgernis erregen. Bloß Frieden halten. Und was heißt das auf Deutsch? Schon lange war nicht mehr Gott und sein Wort ihr Orientierungspunkt, sondern das waren die Philister. Nicht die Frage, was könnte Gott gefallen, was hält er von meinem Tun, bestimmt sie, beherrscht sie, sondern die Frage, was könnten wohl die Philister denken? Bloß keinen schlechten Eindruck gegenüber den Philistern tun. Diese Frage, die beherrschte sie. Genau wie die Gemeinde heute, die sich weitgehend nicht mehr von der Frage bestimmen lässt, was Gott will, was sein Wort sagt, sondern sich vielfach an der Welt orientiert. was der Welt gefällt, wie man bei ihr Akzeptanz, Anerkennung findet. Es gibt sogar Leute, die das als missionarische Aktivität bezeichnen. Zugegeben, die Welt dann in ihren besten Auswirkungen, in ihren besten Handlungen. Vor etlichen Jahrzehnten ging es dann mehr um große Weltprobleme wie Krieg, Hunger, Umweltschäden. Heute wird man bescheidener, vielleicht auch etwas kleinbürgerlicher. Da geht es dann um Eheprobleme, Lebenshilfe, Bücher für Familienprobleme, Einsamkeitsprobleme. Man ist, wie das so schön heißt, seeker-orientiert. Aber die Frage, was Gott will, was ihn interessiert, das interessiert uns schon lange nicht mehr. Gemeinde sind wir dann, wenn wir die Interessen des Reiches Gottes suchen und nicht die Interessen dieser Erde. So wie unser Herr sagt, sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Und dann fügt er noch etwas hinzu. Und dann werden euch die anderen Dinge hinzugetan werden. Was meint dieses Wort? Es meint, wenn ihr wirklich das Erste tut, das Reich Gottes von ganzem Herzen, dann darf man durchaus damit rechnen. Aber dann sozusagen als ein Nebenprodukt, ich will nicht sagen Abfallprodukt, aber Nebenprodukt, dass man beim Suchen auch Lösungen findet für die anderen Fragen in deinem Leben. Aber nein, erst direkt will man die Probleme dieser Welt lösen, ihre Fragen, Probleme der Einsamkeit, Gerechtigkeit in der Welt, was weiß ich. Und wenn jemand dieses wagt, in Frage zu stellen, dann ist was los. Dann wird er genau wie Simson, genau wie Jesus überliefert. Und heute vielleicht eher an die Banalitäten der Presse. Was hier auffällt bei Simson, das ist, dass Simson sich gegenüber seinen eigenen Volksgenossen eigenartig schnell fügt. Er leistet keinen Widerstand. Er geht, fast könnte man sagen, als ein gutmütiger Schlucker, gewissermaßen als ein Depp, mit den Judäern mit. Er lässt sich fesseln und nur eine einzige Bedingung hat er, Vers 12, schwört mir, dass ihr selbst nicht über mich herfallen werdet. Denn in diesem Fall müsste Simson seine Kräfte gegen die Männer von Juda einsetzen und das will er auf gar keinen Fall. Haben wir das realisiert? Simson ist nicht einfach der wilde Mann, der um sich schlägt und mal sehen, wen es trifft. Der alles wegräumt und platt macht, was ihm so in die Quere kommt. Nein, nein. Er macht durchaus einen Unterschied zwischen dem Volk Gottes und den Philistern. Das hatte dieser Mann begriffen. Wenn man so will, kann man hier sprechen von zielgerichteter Aggression, die ihn beherrscht. Simson, er hatte eine Passion, er hatte eine Front und das waren die Unbeschnittenen, die Philister, die über die Gemeinde, die über dem Volk Gottes herrschten. Das kommt dann so deutlich zum Ausdruck, als er dort nach Lehi kommt und die Philister ihm dort jauchzend entgegentreten, siegesgewiss. Da, so heißt es Vers 14, erfasste ihn der Geist des Herrn und er befreit sie. Und er befreit sich von den Fesseln und schlägt dann die Philister. Aber bleiben wir noch einen Augenblick bei den Judäern. Nicht die Antwort, die die Judäer auf die Beschwörung des Simson geben, ist natürlich scheinheilig. Aber sie ist vielleicht auch typisch. Nein, wir werden dich nie nur binden, nicht töten. Nein, nein, wer sind wir denn? Wir machen unsere Hände nicht schmutzig. Töten? Mit anderen Worten, das dürfen die anderen tun. Nicht wahr, so als ob das in diesem Fall nicht dasselbe bedeuten würde, ob man nun Simson selbst das Messer zwischen die Rippen sticht oder ob man das die Philister machen lässt. Denn Preisfrage, was hätten denn die Philister, wenn sie es denn nur geschafft hätten, mit Simson getan? Aber nein, man ist ja fromm. Und so tut man das nicht. Wo denkt ihr hin? Auch das jüdische Gericht, das Sanhedrin, es vergoss das Blut von Jesus nicht selbst, sondern es lieferte unseren Heiland den Römern aus. Und die erledigten dann das schmutzige Werk. Aber diese Ereignisse rund um die Überlieferung von Simson, das illustriert auch die furchtbare Einsamkeit dieses Mannes. In seiner eigentlichen Absicht, in seiner eigentlichen Intention, was ihn trieb, das begriff kaum jemand. Simson, durch sein eigenes Volk nicht nur nicht verstanden, sondern abgewiesen, eben ausgeliefert, verraten. Stephanus, der muss einmal über Mose sagen, wir lesen es in Apostelgeschichte 7, in der Rede des Stephanus, dass Mose einst meinte, dass seine Brüder doch einsehen würden, dass Gott ihnen durch seine Hand Erlösung geben wollte. Aber sie sahen es nicht ein. Kinder, sehen Sie es immer ein, wenn Eltern Nein sagen müssen. Genauso war es hier. Das Volk Gottes, es sah es nicht ein. Die Philister als ihren Feind ansehen. Ach, wo denkt ihr hin? Das ist ja unpraktisch. Und so wurden sie faktisch die Freunde ihrer Unterdrücker, wenn ich es so sagen darf, sie küssten förmlich ihre Ketten. Jakobus sagt einmal, wer ein Freund der Welt sein will, der ist ein Feind Gottes. Und damit kommen wir zur letzten Szene, sage ich mal, dieses Kapitels. Simson, der erst die Philister so eindrucksvoll zusammengeschlagen hatte und im Anschluss daran durch den Herrn vom Dursten gerettet werden muss. Offensichtlich wurde Simson hier wegen seines Erfolges gegen die Philister übermütig. Und da bekommt er von Gott zu sehen, wie wenig Grund er für seinen Übermut hat. Wie abhängig er, dieser Supermann, doch von Gott ist. Nun, woraus sieht man das, dass Simson hier durch seinen Erfolg ganz offensichtlich auch benebelt war? Nun, aus dem Gedicht, das er bei dieser Gelegenheit machte. Was sagt er? Mit einem Eselsknochen schlug ich das Eselszeug und mit einem Eselsknochen 1000 Mann. Richter 15, Vers 16. Zweimal nennt Simson hier den Eselsknochen. Das klingt vielleicht noch bescheiden, aber gleich darauf wird hinzugefügt und dann warf er ihn weg. Was bringt das zum Ausdruck? Eigentlich schrieb er diesen Erfolg, diesen Sieg sich selbst zu. Ich hab's getan. Ich hab's geschafft. Dies gehört mir, dieser Ruhm, er gehört mir. Und da nennt er eben auch den Ort entsprechend Knochen, Eselsknochenhöhe. Das ist einerseits versteckt, aber sicher auch umso länger hat er damit sich selbst ein Denkmal geschaffen. Und da lässt Gott sehr schnell diesen Simson merken, dass auch er, dieser Supermann, nur ein abhängiges Geschöpf von ihm ist. Dass seine große Körperkraft ihm nichts nützt, wenn er jetzt nicht ein paar Schluck Wasser bekommt. Fast könnte man hier den Spruch anbringen, die ganze Maschine von Simsons Körper steht still, wenn Gottes mächtiger Arm dieses will. Mich dürstet, so hören wir hier Simson rufen. Und das erinnert wiederum an unseren Herrn. Aber und der Sohn Gottes, er bekam seinerzeit nur Essig zu trinken. Und doch wich er nicht. Und doch brachte er sein Werk bis zum Ende. Simson dagegen, wenn Gott nicht dort im Felsen einen Spalt hätte entstehen lassen, wäre dieses für ihn ein reichlich ruhmloses Ende gewesen. Doch Simson, er ruft den Herrn an. Und Gott, der Herr, erhörte ihn. So wurde Simson von einem sich brüstenden zu einem zu Gott schreienden, zu Gott rufenden. Und genau dieses kommt dann auch in der Namensgebung zum Ausdruck. Ramat Lehi, Eselsknochenhöhe. Und dann nennt er den Ort Quelle des Rufenden, Quelle des Schreienden. Und wenn dieses Kapitel dann mit der Mitteilung endet, er, also Simson, richtete Israel in den Tagen der Philister 20 Jahre. Dann stellt sich natürlich die Frage, warum steht diese Mitteilung bereits hier? Die könnte man erwarten am Ende der Richterbegebenheit, aber es geht ja im nächsten Kapitel weiter mit Simson. Und da taucht übrigens diese gleiche Aussage nochmal auf in Richter 16, Vers 13. Aber ich denke, vermutlich will der Heilige Geist damit eines deutlich machen, dass gerade hier, bei dieser Gelegenheit, es am deutlichsten, am klarsten zum Ausdruck kommt, wie vielleicht sonst niemals im gesamten Simson-Zyklus, dass Simson ein Richter war, ein Instrument Gottes und dass er den Auftrag hatte, seine Volksgenossen herauszuführen aus ihrer gewaltigen Gefangenschaft. Liebe für das eigene Volk und Feindschaft gegen die Philister. In diesem Kapitel, hier in Kapitel 15, denke ich, ist Simson tatsächlich am stärksten. Und zwar gerade da, wo er zu Gott schreit. Wo ihm wieder klar wird, wer der ist, von dem er alles, aber auch wirklich alles erwartet. Wenn im Brief an die Hebräer Simson zu den Zeugen unseres Glaubens gezählt wird, Hebräer 11, Vers 32, dann denke ich wohl am ehesten wird das deutlich hier an dieser Begebenheit, am Felsen Etam. Amen.